Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Donivar und habe heute eine Gesprächspartnerin, mit der mich eine ganz persönliche Geschichte verbindet. Jasmin Benecke war meine Hebamme, die mich bei der Schwangerschaft und Geburt unserer Tochter begleitet hat. Sie ist spezialisiert auf außerklinische Geburten und wir sprechen heute darüber, welche Vorurteile es über diese Art der Entbindung gibt und warum Jasmin dieser Berufung nachgegangen ist, nachdem sie selbst schon 3 Kinder bekommen hat.
Ach, das ist erstmal richtig bequem. Ich freue mich total, liebe Jasmin, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Für euch zum Verständnis, Jasmin ist meine Hebamme. Alles begleitet, was ich mit Thema Baby und Schwangerschaft bisher so erlebt habe. Und wir haben jetzt ganz schön lange gebraucht, dass wir diese Folge aufzeichnen. Aber was lange währt, wird endlich gut. Und ich heiße dich recht herzlich willkommen. Ich habe dich jetzt gerade im Intro schon mal kurz vorgestellt. Aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Oh ja, danke schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Also, mein Name ist Jasmin. Ich bin noch 39 Jahre jung, Mama von 3 Kindern, Hebamme in Ingolstadt und habe seit 2 Jahren noch ein Geburtshaus dazu aufgemacht. Zusätzlich zu den Hausgeburten können jetzt Frauen auch noch hier bei mir in den Räumlichkeiten gebären und ein bisschen nebenbei bin ich auch noch auf Instagram aktiv.
Bisschen, also ich habe das ja im Prinzip so mehr oder weniger von den Anfängen an verfolgt. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, da warst du bei, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Follower oder so, ja, was ja auch schon viel ist. Aber mittlerweile folgen jetzt über 20.000 Leute.
Ne? Ja.
Und jeden Tag schauen die Hälfte davon deine Story. Also das ist schon beeindruckend. Und du kannst da natürlich auch wirklich richtig viele spannende Insights aus deinem Job teilen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie bist du dazu gekommen, Hebamme zu werden?
Direkt ins Eingemachte. Ich habe ja gerade schon anfangs gesagt, ich habe 3 Kinder. Ich habe die erste Tochter per Kaiserschnitt bekommen, Notkaiserschnitt mit Koma und allem drum und dran auf ganz dramatische Art und Weise. Das zweite Kind kam spontan in der Klinik schon mit 1:1 Hebamme, was schon auch echt toll war. Aber da war noch immer irgendwie Luft nach oben und dann kam der dritte per Hausgeburt zu Hause in der Badewanne. Und ich habe den wirklich aus dem Wasser hochgehoben, habe meine Hebamme angehoben und gesagt, oh, warum machen das nicht alle Frauen so? Ich werde auch Hebamme. Und sie hat mich getätschelt und hat gesagt, ja, jetzt kriegst du erstmal die Plazenta. ja, kriege ich, aber dann werde ich Hebamme. Und 3 Jahre später habe ich das dann tatsächlich auch gemacht und habe die Ausbildung nochmal mit 3 Kleinkindern gemacht.
Und du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich.
Ja, ne? Genau. Ich habe eigentlich beim Fernsehen gearbeitet und bin Regieassistentin. Ja, und das war aber so immer ein absoluter Augenöffner-Moment und kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als Hebamme zu sein und Geburten zu betreuen.
Hättest du jemals gedacht, dass es für dich mal in eine so komplett konträre Richtung gehen könnte?
Nee, oder? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee, also die Verantwortung ist natürlich auch nochmal eine ganz andere. Mhm. Natürlich kriegst du auch den Kopf abgerissen, wenn du in der Regie sitzt und du schneidest es hinterher falsch zusammen und sagst, okay, das passt. Und in der einen Szene hat dann der Mensch einen roten Pullover und in der nächsten einen blauen an. Das geht nicht, darauf musst du achten. Aber da passiert nicht wirklich was. Das ist natürlich in der Geburtshilfe nochmal eine andere Nummer.
Mhm. Ja, ich habe ja auch mal beim Fernsehen gearbeitet, ich habe auch immer gesagt, wir operieren hier nicht am offenen Herz.
Ja.
Also beruhigt euch mal alle, aber das ist natürlich jetzt auch in der Hebammerei was ganz anderes, weil du natürlich auch Menschenleben irgendwo verantwortest.
Ja, und wir kommen auch nachher noch darauf, was da brenzlig werden kann, aber vorher.
Du bist Hebamme geworden, weil dir das so gut gefallen hat, zu Hause zu entbinden und das einfach so ein schönes Erlebnis war. Aber du warst ja nicht von Anfang an außerklinische Hebamme, oder? Mhm. Du bist ja erstmal, hast deine Hebammenausbildung gemacht und hast ja dann auch als Billighebamme, glaube ich, im Klinikum gearbeitet. Wie bist du dann letztendlich außerklinische Hebamme geworden?
Also es war für mich schon klar, ich werde Hebamme, um Hausgeburten zu betreuen. Also das Ziel war für mich ganz klar, dass ich in die außerklinische Geburtshilfe will. Aber natürlich habe ich auch die Verantwortung gesehen, dass ich dafür echt fit sein muss. Und als Berufsanfängerin stehst du nicht am gleichen Punkt wie eine Hebamme nach 10 Jahren. Ne? Da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen, viele Notfälle sehen, viele Notfälle auch betreuen, viele Komplikationen erkennen und rechtzeitig im OP sein, um dann auch sagen zu können, okay, und damit kann ich außerklinisch arbeiten. Hab aber schon relativ schnell dann auch außerklinische Geburten angeboten, mit immer erfahrenen Kolleginnen im Rücken. Mhm. Also es kam immer eine zweite Hebamme dazu, die schon lange Geburtserfahrung hatte. Und
Birgit zum Beispiel.
Wir
auch dabei. Ja.
Und Gabriele und Judith und tolle Hebammen haben mich da einfach unterstützt und mich die ersten Jahre voll gut begleitet und groß werden lassen.
Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, jetzt so rückblickend, was ist denn das, was dich jetzt bei der klinischen Geburtshilfe, was dich da am meisten gestört hat?
Also ich glaube, dazu muss ich nochmal sagen, ich bin ein Riesenfan davon, dass wir immer auf Kliniken zurückgreifen können. Und ich schätze das sehr, dass die Kliniken hier immer in der Nähe sind. Und ich schätze die Zusammenarbeit. Aber ich würde sagen, dass es pauschal nicht zu jeder Frau passt. Mhm. Weil die Standards dort halt nun mal eben Standards sind. Und Geburt ist unglaublich individuell. So unglaublich individuell. Das kann ich kaum in Worte fassen. Jede Frau gebärt anders, jede Frau funktioniert anders, kann man anders abholen. Und die pauschal in ein Schema reinzupressen, jede Frau in das gleiche Schema, finde ich schwierig. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, seitdem ich diese außerklinische Geburtshilfe ausschließlich mache, gelingen Geburten noch so viel mehr besser, weil ich eben an keine Regeln gebunden bin und weil ich den Frauen viel mehr Flexibilität möglich machen kann.
Ich muss ja für mich ganz ehrlich sagen, du wurdest mir von einer Freundin empfohlen. Mhm. Ich habe dir dann eine E-Mail geschrieben, als ich meinen positiven Schwangerschaftstest hatte, und du hast mich da total überrumpelt mit der Aussage, ja, aber ich betreue nur außerklinische Geburten. Dann dachte ich so, okay, habe ich mir jetzt beim ersten Kind so nicht direkt vorgestellt, beziehungsweise ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass ich das überhaupt machen will. Ja. Weil ich habe, muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen das Vorurteil gehabt, außerklinisch gebären nur so Hippies.
Ja.
Ohne das jetzt abwerten zu meinen. Mhm. Aber halt einfach sehr naturverbundene Frauen, die sehr auf Öko sind und so weiter. Und ich dachte, ich bin halt so gar nicht der Typ für eine außerklinische Geburt. Und als dann eben das Feedback von dir kam, ja, ich betreue nur außerklinisch, und mir aber klar war, dass ich zu dir will, weil meine Freundin schon so von mir geschwärmt hat, dann dachte ich mir so, da muss ich mir jetzt damit auseinandersetzen, wie das mit den außerklinischen Geburten ist. War zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht, weil wir hatten ja die ganzen Beschränkungen und so weiter, und wir wussten nicht, ob mein Mann mit in die Klinik überhaupt dürfte und so. Von dem her war das alles gut, aber dieses Vorurteil, das saß bei mir schon ziemlich tief.
Ja,
und jetzt würde mich mal interessieren, welchen Vorurteilen begegnest du denn, was außerklinische Geburt
ist? Oh, wie lange haben wir Zeit? Also, ich meine, ich glaube, dass diese Nische sowas von voll mit Vorurteilen ist, alleine auch auf die Hebamme bezogen schon, ne? Ich glaube, jeder oder viele stellen sich eine außerklinische Hebamme mit so einem Jutebeutel vor, und wenn dann irgendwelche Komplikationen auftreten, dann räuchert sie, und barfuß ist sie sowieso, und Haare an den Beinen hat sie auch. Also darf ja jeder machen, was er möchte. Aber dass da wirklich mal hingeschaut wird, was außerklinische Geburtshilfe in Deutschland einfach seit Jahren bedeutet, da ist ein riesen Qualitätssiegel drauf, und wir unterliegen auch total strengen Regeln, an die wir uns zu halten haben. Also wir können dann, also wir räuchern mit Sicherheit auch mal. Aber ich räuchere zum Beispiel, ich kriege davon Kopfschmerzen. Wenn ich auf einer Party bin und man lernt sich so kennen und irgendwann kommt dann die Frage, ja, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin Hausgeburtshebamme, dann ist das ist wie, als wenn die Musik so ausgeht und alle gucken dich an. Und dann kommen natürlich die Geschichten. Also wenn wir nicht in der Klinik geboren hätten, dann wäre unser Kind jetzt tot. Und ja, ich sitze dann immer da unterm Tisch und meine Daumen rotieren so umeinander. Denk mir, nee, nein, 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 leider, nein, 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 das ist nicht so, das ist nicht so. Weil die das Ganze nicht sehen, die Menschen, ne? Die sehen nicht die Geburtsverläufe, die dahin geführt haben, dass es zu dieser Komplikation gekommen ist unter Geburt. Und ich kann ganz, ganz stolz sagen, dass die Zahlen der außerklinischen Geburtshilfe seit vielen Jahren großartig sind. Es gibt QUAC, das ist Qualität der außerklinischen Geburtshilfe als Verein, wo wir verpflichtet sind, jede außerklinische Geburt einzupflegen. Und die erstellen seit Jahren Statistiken, die auch wichtig natürlich dafür sind, dass wir uns auch halten können. Mhm. Weil was gefährlich ist, wird in Deutschland verboten. Ne? Es wurde irgendwann eine Anschnallpflicht eingeführt in Autos, weil man gemerkt hat, ohne Anschnallerfahren ist nicht so sinnvoll, ohne Anschnallgurt. Und ich glaube, wenn die außerklinischen Geburten wirklich so gefährlich wären und die Zahlen zeigen würden, okay, hier bei uns sterben sie alle, die ganzen Mütter und die ganzen Kinder, dann gäbe es uns auch nicht mehr. Mhm. Also dann wäre das einfach verboten in Deutschland.
Und du hast jetzt gerade auch schon die negativen Aspekte angesprochen. Ja. Wie oft kommt es denn tatsächlich zu brenzlichen Situationen? Also wie oft erlebst du das, dass da wirklich was schief geht?
Ja, also wir gucken wir mal auf die Summe. In 2022 sind die Zahlen schon veröffentlicht worden. Da waren es 17.000 Kinder, die außerklinisch geboren wurden. Und dann gibt es ein sogenanntes Abgar-Schema, eine Beurteilung des Kindes nach einer, nach fünf und nach zehn Minuten. Und 99,3% dieser 17.000 Kindern ging es nach fünf Minuten blendend.
Das ist schon eine ganz schön hohe Zahl.
Ne? Yes, genau.
Weil damit, im Prinzip ja fast alle.
Genau. Damit rein zählen natürlich auch die Babys, die schon im Bauch vor einigen Tagen, Wochen oder so gestorben sind und dann außerklinisch trotzdem geboren wurden. Also wir begleiten ja auch Sternkinder außerklinisch, die zählen ja auch mit in diese Zahlen rein. Dass wirklich Kinder unter der Geburt versterben, dass die Zahl außerklinisch besser als die in den Kliniken.
Mhm. Ja. Ja, das wundert mich ehrlicherweise auch nicht, weil man ja den sicheren Rahmen schafft und du nennst ja auch deine Gebärenden immer Königin der Geburt. Finde ich auch immer richtig schön, weil das, was die Frauen da leisten, das ist ja auch echt absolut Endstufe.
Ja.
Und jetzt können wir ja tatsächlich auch über meinen Fall mal kurz sprechen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Mhm. Aber bei mir war es ja tatsächlich so, dass unter dem Geburtsverlauf festgestellt wurde, da passt jetzt was nicht.
Ja.
Und es wäre jetzt sinnvoll, in die Klinik zu verlegen, weil hier außerklinisch sind wir nicht mehr sicher. Ja. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen, wie ihr das entscheidet und was da vielleicht auch so für Parameter sind, die mit reinspielen?
Ja, also für eine Hebamme ist es verpflichtend, dass wenn etwas vom physiologischen Verlauf abweicht, also pathologisch wird, nicht mehr in Ordnung, dass sie einen Arzt hinzuzieht. Also wir dürfen die ganzen Schwangeren komplett durch die Schwangerschaft alleine betreuen, ohne zusätzlich noch einen Arzt hinzuzuziehen. Wir dürfen Geburten alleine leiten, wir dürfen das ganze Wochenbett alleine begleiten. Aber sobald es pathologisch wird, sind wir verpflichtet hinzuzuziehen. Und das ist ein easy Maßstab, ne? Läuft eine Geburt gut, bleibt alles im physiologischen Bereich, können wir alle Späßchen machen. Ich habe schon Geburten im Garten begleitet und lustige Sachen gemacht. Ist alles gar kein Problem. Aber sobald das Baby sich äußert und sagt, hey, ich komme mit der Geburt nicht klar, die Herztöne werden auffällig, die äußern sich in Richtung, hier entwickle ich eine Entzündung oder ich habe ein Problem mit einer Nabelschnurmschlinge oder sonst was, dann sagen wir, okay, Baby, wir hören dich, wir reagieren. Und dann ist das Setting außerklinisch nicht mehr das Richtige. Dann gehört so eine Geburt einfach in die Klinik verlegt. Und dann ist da auch nochmal unter anderen Bedingungen ganz viel möglich. Und viele Babys kommen dann auch trotzdem immer noch vaginal, spontan und manche auch nicht. So wie es gebraucht wird.
Ja, nee, und das hat man ja auch bei mir gesehen. Und ich hatte auch nie den Eindruck, dass ich mich in irgendeiner Gefahr befunden hätte, weil ihr ja so präventiv arbeitet, ja, dass gar nicht erst eigentlich eine brenzliche Situation entstehen kann. Und man hat noch genügend Zeit, in die Klinik zu fahren und seine Wehen im Auto zu veratmen.
Ja.
Ich kann das bestätigen. Von dem her, sind diese Vorurteile vielleicht völlig unbegründet. Du hast jetzt schon über die lustigen beziehungsweise schönen Seiten gesprochen. Was waren denn so Erlebnisse, die dich so richtig geprägt haben, die so richtig positiv waren, wo du uns vielleicht ein, zwei Geschichten erzählen kannst?
Oh, ein, zwei nur.
Viele andere Geschichten gibt es ja auch auf Jasmins Instagram-Profil nachzulesen. Aber was ist dir so besonders am Herzen oder im Kopf geblieben?
Oh, also ich habe ein Buch, in das ich ganz persönlich nochmal reinschreibe, nach jeder Geburt. Nur so ein, zwei Merksätze, was ich mit dieser Geburt verknüpfe oder was sich da Besonderes ereignet hat. Und immer, wenn ich da durchblätter, ich muss nur den Namen lesen, dann kommt sofort diese ganze Geburtsbubble aufgeploppt, die sich um diese Königin rumstrickt. Ich könnte jede Geburt könnte ich ausschmücken. Aber natürlich gehen wir zu Geburten extrem nah, wo es Regenbogenbabys sind, also wo die Mama ein Baby hat gehen lassen müssen. Hatte ich vor 2 Jahren eine Mama, die in der 36. Woche gesagt bekommen hat, dass das Kind keinen Herzschlag mehr hat. Einfach keinen Herzschlag mehr. Und die das dann geboren hat. Und als wir dann das darauffolgende Kind zu Hause gemeinsam bekommen haben und dem Baby ging's gut und das schrie und das war rosig, oh, die Mama so geweint hat und so viel Last abgefallen ist. Solche Sachen gehen mir natürlich dann immer ganz, ganz, ganz besonders nah.
Da kriege ich auch schon
voll die Augen. Ja, also solche Geburten sind immer wunderschön. Was ich auch liebe, ist, wenn Geschwisterkinder dabei sind. Die sind so lustig. Wenn man die wirklich gut vorbereitet und mit denen ein paar Mal Geburt spielt und denen so vieles erklärt, dann sind die in diesem wirklichen echten Finalmoment so abgeklärt und cool. Und dann hauen die manchmal Sprüche raus. Ah, ja,
die haben einfach zu sagen, ab welchem Alter verstehen die das? Also ab welchem Alter sollte man Geschwister oder kann man ein Geschwisterkind mit einbeziehen?
Also der Kleinste, den ich dabei hatte, der war anderthalb.
Oh, tatsächlich.
Wow. Der hat mit dem Schnuller im Mund auf Papas Arm einfach zugeguckt und dann diesem Baby den ersten Patschauer verpasst. zärtliches Willkommen war das nicht. Aber also der war schon ganz, ganz klein. Inzwischen hat der drei weitere Geschwisterkinder bekommen. Und der ist voll der Profi, kommt jetzt in die Schule und ist schon.
Geht dann auch leider Hebammenbrüche.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, Wahnsinn.
Und du hast gesagt, jemand hat im Garten
geboren. Ja.
Wie ist das denn zustande gekommen?
Auch eine wunderschöne Geburt und Geschichte.
Oh, wie ist das zustande gekommen?
Die Mama hat von Beginn an gesagt, dass sie eigentlich gerne im Garten gebären möchte. Sie hat in ihrer Vergangenheit körperlichen Missbrauch erlebt und verbindet körperliche Schmerzen mit einem Zun, also oder hat sich vorgestellt, körperliche Schmerzen, Wehen, in einem Zunraum nicht aushalten zu können, dass das triggern könnte. Sie muss das Gefühl haben, weglaufen zu können, wenn sie möchte. Mhm. Und deswegen würde sie gern draußen gebären. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es, gucken wir einfach, wie es läuft. Und als sie dann anrief und sagte, sie würde jetzt gerne in den Geburtsraum kommen, habe ich den vorbereitet und dann bin ich in den Garten und habe gesagt, und jetzt bereite ich den Garten auch noch vor. Mhm. Und als sie reinkam, habe ich gesagt, du, wohin willst du? In den Garten, der ist vorbereitet oder doch in den Geburtsraum? Und sie hat, das stand für sie nicht zur Option. Ja, raus! Und dann ist sie raus und sie ist nicht wieder reingekommen.
War ja glücklicherweise im Sommer, ne?
Ja, also es war wirklich richtig heiß. Das Sonnensegel war zwar gespannt, aber die Sonne zieht ja natürlich ihre Kreise. Und irgendwann war die Mama dann so in dieser prallen Sonne und dann musste halt der Papa herhalten. Der musste sich dann da hinstellen. Hui, der hat geschwitzt. Der war ein super Schattenspender, aber der hat dann schon auch ganz schön geschwitzt.
Und es hat alles aber einwandfrei
funktioniert. Ja, es war wunderschön. Sie hat dieses Baby im Geburtspool bekommen, aus dem Wasser gefischt und da ist ganz viel Heilung passiert.
Ja, glaube ich. Mir ist auch eine Geschichte noch in Erinnerung geblieben. Vielleicht kannst du dazu auch noch was erzählen. Ihr hattet doch eine geflüchtete Familie bei euch.
Ja.
Da eine Frau, die von ihrem Mann getrennt war, die aus der Ukraine kam. Mhm. Wie ist die Geschichte denn eigentlich verlaufen?
Mehrere Ukrainerinnen hatten wir sogar im Laufe der Zeit. Die, von der du erzählst, die, wo ich auch über Instagram drüber berichtet habe, da kam der Partner, der durfte ja nicht mitflüchten, ne? Die haben ja damals nur die Frauen rausgelassen und sie war halt schwanger mit dem ersten Kind. Und der Partner kam auch tatsächlich nicht rüber bis zur Geburt. Es war, oh, ja. Und die war einfach so, sie war sehr, sehr froh, dass sie zumindest noch ein paar Wochen ist. Ich glaube, es waren ja nur 5 Wochen, bis sie dann geboren hat schon. Aber in diesen 5 Wochen mich kennenlernen konnte und wusste so, ich bin dann auch bei der Geburt dabei. Und dadurch konnte sie sich so fallen lassen und vertrauen. Und dann war das eine super schöne, gute Geburt. Die hat dann ganz toll mir geboren. Ihr erstes Baby. Ja. Und der Papa hat sein Kind 5 Monate später erst kennengelernt.
Ach was, sie sind mittlerweile wieder.
Sehr. Aber sie sind deswegen vereint, weil sie zurück in die Ukraine gegangen ist. Sie hat es nicht mehr ausgehalten ohne ihren Mann.
Mhm. Ja, das sind schon wahnsinnige Schicksale, die man da auch miterlebt. Aber doch alle in dem Rahmen von etwas sehr, sehr Schönem, nämlich dass kleine Menschlein schlüpfen dürfen, wie du immer so schön sagst.
Ja, absolut.
Ach, das macht richtig viel Spaß mit dir zu quatschen und ihr könnt es auch noch ewig tun. Mich wird an der Stelle nochmal interessieren. Ich meine, du hast ja auf Instagram wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Grund angefangen, um zu zeigen, was du so machst, aber vielleicht um auch so ein bisschen Bewusstsein über die Geburtsräume hinaus zu schaffen, was es mit außerklinischer Geburtshilfe denn so auf sich hat. Warum ist dir das so ein großes Anliegen?
Ja, eben genau wegen dieser Vorurteile, auf die du vorhin angesprochen hast, ne? Ich möchte nicht, dass alle denken, ich bin eine Jutebeutelhebamme mit Räucherstäbchen. Und ich möchte vor allen Dingen auch nicht, dass Frauen von diesen Optionen
außerklinisch zu gebären nichts wissen.
Ja.
Weil das gibt es wirklich oft. Das
kann ich bestätigen. Also ich habe mich damit auch überhaupt nicht befasst gehabt und wusste auch nichts darüber.
Ja, genau. Und dass auch Fachleute drumherum aufgeklärt sind, dass auch Ärzte sehen, was wir machen. Du, als ich hier angefangen habe und gesagt habe, okay, gut, dann machst du die Vorsorge bei mir, dann lernen wir uns sehr gut kennen, ich kann deine Schwangerschaft gut kennenlernen und überwachen und dann wird das Ganze auch eine sichere Sache bei der Geburt sein. Da haben ganz viele niedergelassene Gynäkologen gesagt, wie, was? Nee, eine Hebamme kann keine Vorsorge machen. Und ich habe mir gedacht so, what? Ich bin doch die Fachfrau für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wieso? Natürlich kann ich das. Das habe ich gelernt. Das ist mein Handwerk. Das ist meine offizielle Berufserlaubnis, die ich dazu habe. Ne? Und ja, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Menschen wissen, was Hebammen machen und dass die Frauen von ihren Möglichkeiten wissen. Geburt ist so ein Gamechanger im Leben einer Frau oder kann es sein, ne? Und ist auf jeden Fall prägend, egal wie sie gebärt, ob eine Frau sich von vornherein für einen Wunschkaiserschnitt entscheidet oder für eine Klinikgeburt oder für eine Hausgeburt, Geburtshausgeburt. Es ist auf jeden Fall ein Mega-Ereignis. Und es hinterlässt Spuren und es verändert Frauen und Mutter werden verändert Paare, also Eltern werden verändert Paare, Mutter werden verändert Frauen. Da entsteht ein neuer Teil in dir. Und da ist so viel Potenzial für Wachstum und auch für eine eigene Stärke, für ein eigenes Selbstvertrauen, das zu entwickeln. Natürlich ist da auch genauso Kapazität und Möglichkeit, dass es nach hinten losgeht und dass es in der Frau ein totales Versagensgefühl auslöst oder dass eine Frau auch immer ein Trauma, genau, dass viele Frauen erleben auch einfach wirklich Gewalt in der Geburtshilfe. Das ist ein Riesenthema, das wissen wir seit Jahren in den Medien. Werde ich immer wieder mit konfrontiert und mein Fußabdruck soll einfach sein, dass Frauen ganz, 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 ganz positive Geburtserfahrungen haben und da so richtig gestärkt rausgehen und sagen, das war cool, das möchte ich wieder.
Das klingt ganz fantastisch. Dem müsste man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, aber ich will dir trotzdem noch die Möglichkeit geben, jetzt zum Abschluss unserer Folge einfach nochmal was an unsere Community loszuwerden, was dir ganz, ganz wichtig ist.
So, das kannst du doch nicht spontan machen, sondern muss ich doch vorbereiten.
Wir sind ja bei den echten Mamas, nicht bei den vorbereiteten Mamas.
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich möchte dir als Frau, wenn du das jetzt hörst, einfach sagen, du bist Geburt und du gebärst dein Baby, egal wo und egal mit welcher Begleitung, das meiste kommt aus dir heraus und du musst oder solltest dich darauf vorbereiten und auch hinfühlen, wer du bist und was deine Bedürfnisse sind und dann alles andere drumherum gestalten. Aber wenn du von dir selbst weißt, wo du hin willst und wie du auch selbst tickst, dass du mal selber hinfühlst, worin fühle ich mich eigentlich sicher, in was für einem Setting fühle ich mich sicher, wenn fremde Menschen um mich herum sind, fühle ich mich sicher, wenn Menschen um mich herum sind, die ich schon kenne, wem vertraue ich, was brauche ich für eine Geburtsatmosphäre, dann findest du auch deinen richtigen Weg. Und natürlich ist es wichtig, flexibel zu bleiben, gerade wenn du eine außerklinische Geburt planst, auch wenn du eine spontane Geburt planst, es kann auch immer zu einem Kaiserschnitt ja kommen, ne? Aber dass du flexibel bleibst und offen bleibst für andere Wege, die sich dann auftun, das ist ja nun mal in der Geburtshilfe immer wieder auch möglich, aber dass du vor allen Dingen erstmal weißt, dass du der Geburtsort deines Kindes bist und du alles drumherum gestalten kannst.
Das waren wunderschöne abschließende Worte. Ich habe auch das Beispiel von dir geliebt, das du mal gebracht hast, auf eine Hochzeit plant und vorbereitet man irgendwie tausende Sachen. Ja. Man wählt das Besteck aus und so weiter und so fort. Aber für eine Geburt macht man sich da nicht mehr ansatzweise so viele Gedanken. Sollte man vielleicht mal überdenken, das zu verändern.
Unbedingt. Und wie viel Geld ausgegeben wird für Hochzeiten ja auch, ne? Und Geburtshilfe, wenn du eine 1:1 Betreuung wünschst durch eine Hebamme, die du kennst in der Schwangerschaft, dann ist es Peanuts. Das sind dann vielleicht je nach Region 600 bis 1000 Euro Rufbereitschaftsgebühr vielleicht. Aber wenn du es mit einer Hochzeit vergleichst, da geben das manche allein schon für ihr Hochzeitsdress aus und wenn nicht mehr, ne? Ja, oder für den Ring. Und das ist nicht ansatzweise sowas Lebensveränderndes. Überhaupt nicht. Natürlich ist das ein schönes Fotoalbum, was hinterher bleibt, ne? Und eine schöne Erinnerung an einen schönen Tag. Aber ich habe viele schöne Erinnerungen auch an schöne Wanderungen und Co. Aber
wie wir wissen, gibt's ja auch schon tolle Fotografen, die Geburt begleiten. Ne?
Aber das, was Geburt in dir verändert, das ist richtig tiefgehend. richtig tief gehen. Das kann das erhalten eine Hochzeit nicht mit. Definitiv nicht.
Da, ja. Danke, Lias. Hat so Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir dürfen, was so Hebammen-Themen angeht, auch gerne mal wieder auf dich zurückgreifen, wenn wir Community-Fragen bekommen.
Na klar.
Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Christina. War schön.
Tschüss. Danke.
Wer jetzt nicht zumindest mal darüber nachdenkt, eventuell doch außerklinisch zu entbinden, dem helfen bei der Entscheidung gegebenenfalls noch die Beiträge auf Jasmins Instagram-Kanal Storchenteam weiter. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, einen guten Rutsch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!